Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 26. Februar um 21:15 Uhr. Und das in dieser Heizungsgesetzwoche in Berlin und in Karlsruhe. Von Berlin kriegen es fast alle mit. Das Heizungsgesetz, der Habeck-Heizungshammer, schrumpft in sich zusammen. Aber auch in Karlsruhe geht es um das Heizungsgesetz. Genauer gesagt, wie man auf juristisch korrekt sagt, das Gebäudeenergiegesetzänderungsgesetz. So hieß das Heizungsgesetz nämlich wirklich. Und das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute am Donnerstag darüber, ob das Gesetzgebungsverfahren damals ordnungsgemäß abgelaufen ist. Der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, der war also damals in der Opposition, wir erinnern uns, das war die Ampelregierung, greift per Organstreitverfahren an und es geht ihm um den damaligen Ablauf. Die Ampelregierung habe damals jegliche denkbare Beratungsfrist unterschritten, trägt er vor. Die Abgeordneten hätten überhaupt keine Zeit gehabt, die Pläne zu prüfen, weil die noch in derselben Sitzungswoche durchgehen sollten, wie dann am Ende quasi diesen letztendlichen Änderungen vorgelegt wurden. Diese Änderungen waren übrigens über 90 Seiten. Und das Bundesverfassungsgericht hat Thomas Heilmann, das passiert ja gar nicht mal so häufig, per einstweiliger Anordnung damals Recht gegeben und das Gesetz gestoppt. Das wurde dann erst nach der Sommerpause im September verabschiedet.
Ja, ich erinnere mich, ich glaube, man spricht inzwischen auch vom Heilmann-Manöver oder dem Heilmann-Einwand. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, sich da so solche Meriten zu erwerben.
Ich würde mich freuen, wenn so ein Einwand nach mir benannt werden würde, vor allem so ein gar nicht irrelevanter.
Eben, also eigentlich müsste man immer sagen, wenn man die Frist für zu kurz hält, ich erhebe den Heilmann-Einwand. Genau. Nicht getan hat das der Deutsche Anwaltverein, der hat auch gerade eine Pressemitteilung verschickt und gesagt, angemahnt, demokratische Prozesse müssten eingehalten werden. Man habe den Eindruck, dass der politische Diskurs gescheut werde. Hier geht es um einen völlig neuen Straftatbestand zu Geheimdienstätigkeit, der eingeführt werden sollte und wo der Anwaltverein sich gerade beschwert. Und wir haben das Thema ja immer wieder gehabt, dass die Fristen, Stellungnahmenfristen zu kurz sind. Manchmal ist es sicherlich der Eile des parlamentarischen Verfahrens geschuldet. Aber man kann manchmal eben auch nicht drüber hinwegsehen, dass man damit vielleicht auch eine Debatte verkürzen möchte.
Genau, also das sagen halt Heilmann und seine Leute auch. Das sei halt früher beim Einzelfall so gewesen, wenn es halt schnell gehen muss. Er sagte eben auch, naja, Corona-Zeit, alles geschenkt. Aber so insgesamt nimmt das jetzt doch offenbar sehr überhand. Und du hast es ja schon angesprochen, sind halt nicht nur die Abgeordneten, sondern da sind ja auch Verbände betroffen, Expertinnen und so, die Stellung nehmen sollen und dann irgendwie so 3 Tage Zeit haben zu irgendwelchen 300-seitigen Entwürfen. Und deshalb will Heilmann jetzt wissen, ob das Bundesverfassungsgericht Vorgaben dazu machen wird, welche Rechte die Abgeordneten im Parlament gegenüber der Bundesregierung eigentlich haben. Und obwohl Karlsruhe sich in der Regel bei Einmischungen in Interna der Legislative ja sehr zurückhält, könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass da was kommen wird, auch gerade wenn man nochmal sich in die einstweilige Anordnung rein vertieft, die da damals gekommen ist. Und in einem sehr schönen Gastbeitrag für Beck Aktuell hofft der Öffentlich-Rechtler Oliver Lepsius, dass das Bundesverfassungsgericht eine Leitentscheidung über den Eigenwert des demokratischen Verfahrens liefern wird. Er sagt aber auch, naja, eigentlich geht er davon aus, dass hier nur Einzelfälle entschieden werden sollten, um das Ganze halt nicht zu stark zu verrechtlichen, zumal jedes Gesetzgebungsverfahren anders sei. Packen wir euch natürlich in die Shownotes und was dabei rauskommt, erzählen wir euch. Logischerweise, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, denn heute ist halt nur Verhandlungstermin. Und gestern war übrigens Tag des Schachtelsatzes. Ich hasse Tag des Themen, aber das fand ich wirklich sehr hübsch. Wer sollte den feiern, wenn nicht wir als Juristinnen und Juristen?
Wobei ich mich frage, warum sollen wir den feiern? Denn wir Juristen haben ja anscheinend jeden Tag Tag des Schachtelsatzes. Jedenfalls ist es das, was ich denke, wenn ich die Texte von manchen Kolleginnen und Kollegen lese.
Aber wenn es danach ging, dürfte es auch keinen Weltfrauentag geben. So, bevor wir da jetzt in eine tiefe Diskussion einsteigen.
Oh Gott. Ich dachte, wir schreiben uns später, aber jetzt geht's schon los.
Nein, wir schreiben uns gar nicht heute. Ich bin heute ganz kuschelig, es ist schöne Sonne und so. Und wir haben natürlich auch einen schönen Beitrag gehabt zum Tag der Schachtelsätze von Roland Schimmel mit sehr hübschen Schachtelsätzen von obersten Bundesgerichten. Auch der geht in die Shownotes.
So, und ich ahne erst, dass du angesichts unseres Vorgesprächs pitchen möchtest, dass wir über den Babyaffen-Punch sprechen.
Ich möchte so gerne über Punch sprechen. Die ganze Welt spricht über Punch. Ne? Also ihr kennt den alle, oder? Diesen entzückenden Affen, der mit dem Ikea-Kuscheltier im Zoo in der Nähe von Tokio wohnt und der so einsam ist. Und ich bin wirklich traurig, dass wir einen Jura-Podcast machen an dieser Stelle. Die ganze Welt leidet und freut sich mit Punch. Und nur wir tun das grade, nicht.
Ich bin auch gerade sehr traurig, dass ich diesen Jura-Podcast mache, Pia. Aber gut, man kann sich nicht aussuchen. Live.
Nicht
so ist
immer.
Es halt.
Genau.
Genau. Ich finde es anderes ist auch ganz passend, dass wir so über Tierchen reden. Es ist ja quasi schon Sommerpause angesichts des Wetters. Dennoch müssen wir jetzt mal zu den Themen kommen und das sind diese. Der Supreme Court verbietet Donald Trump, Zölle zu verhängen. Und Donald Trump verhängt daraufhin neue Zölle. Was im Urteil steht, ob es wirklich eine Unabhängigkeitserklärung des obersten US-Gerichts ist und was jetzt aus den Zöllen wird, besprechen wir mit Professor Mark Bungenberg. Die Bundesregierung robbt sich nach vorn in Sachen Verantwortungseigentum mit einer ganz neuen Gesellschaftsform. Wieso, warum, inwiefern, klären wir mit Professor Anne Sanders. Und wir sprechen über Meinungsfreiheit. Es werden gerade wieder Wohnungen durchsucht in Deutschland, denn es ist Aktionstag gegen Hass im Internet. Friedrich Merz, das ist unser Bundeskanzler, muss sich als Pinocchio titulieren lassen. Und dem Müller-Milch-Chef darf man AfD-Unterstützung nachsagen. Das und zwei Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht zu Artikel 5 besprechen wir auch noch. Und zum Schluss sprechen wir in völlig unterschiedlichen Kontexten über Prinz Andrew und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Das ist eine gewagte Anmod.
Lassen wir jetzt drin. Soll er uns noch eine Abmahnung schicken?
Die große, weite Welt.
Es ist jedenfalls die erste sichtbare große Niederlage für Donald Trump. Am vergangenen Freitag hat der Supreme Court entschieden, dass der Präsident der USA keine Zölle auf Grundlage des International Emergency Economic Powers Act von 1977 erheben darf. Für die Erhebung von Zöllen sei nach der Verfassung grundsätzlich der US-Kongress zuständig. Den hatte Trump, der die Zölle ja auch politisch als Druckmittel einsetzt, aber natürlich nie gefragt. Trump hat aber nach dem Urteil sofort neue Zölle ausgerufen, nämlich einen weltweiten Basiszoll von 15%, und er hat erklärt, sich für die und Richterinnen zu schämen. Sie seien Schoßhunde und eine Schande für die Nation. Um all das einzuordnen, vor allem auch juristisch, ist jetzt Professor Mark Bungenberg bei uns. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Universität des Saarlandes. Und er ist das erste Mal hier bei uns dabei und das auch noch krank. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, lieber Professor Bungenberg.
Ganz herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, da zu sein.
Sie haben dieses ewig lange Urteil gelesen. Bitte brechen Sie es für uns auf das Wesentliche einmal runter. Worauf genau hat Donald Trump sein Allheilmittel Zölle bisher gestützt und warum hat er damit aus Sicht des Supreme Courts seine Kompetenzen überschritten?
Ja, wenn wir das Urteil ganz grob, wie Sie gerade gefragt hatten, einordnen. Länge hat sie schon gesagt, 176 Seiten. Und es geht im Endeffekt durch verschiedene Bereiche des US-Verfassungsrechts. Also es ist keine Entscheidung explizit zum Zollrecht oder zum Außenwirtschaftsrecht. Das ist dann untergeordnet, sondern im Grundsatz das, was oben drüber steht, ist Gewaltenteilung, Separation of Powers. Wer darf was? Es geht nicht darum, dürfen Zölle erhoben werden. Also das explizit nicht, dass man sich einig ist. Es darf mit Zöllen gearbeitet werden. Ein ganz absolut legitimes Instrument, auch wenn wir uns das Welthandelsrecht anschauen. Zölle sind vorgesehen und sie werden seit jeher benutzt. Es ist ein transparentes Instrument, um Ein- von Ausfuhren zu regeln. Das ist vielleicht erstmal vorweg zu sagen. Und dann geht es aber in dem Urteil insbesondere darum, wie werden Zölle verabschiedet? Wer darf was wann machen? Und da sagt letztendlich die US-Verfassung, dass die originäre Zollkompetenz beim Kongress liegt. Und das ist seit jeher deutlich gemacht. Das wird auch in der Entscheidung, auch in den grundlegenden Ausführungen von Roberts, der letztlich die tragenden Seiten verfasst hat, ganz, ganz deutlich herausgehoben.
John Roberts ist der Vorsitzende des Supreme Courts, ne?
Genau, Vorsitzender des Supreme Courts. Und der betont eben der Ausgangspunkt US-Verfassung, originäre Zollkompetenz beim Kongress. Das Ganze kann natürlich delegiert werden. Es können einzelne Rechtsgrundlagen gesucht werden. Auch das wird herausgehoben. Dann stürzt man sich aber sehr schnell, sehr genau auf diesen Rechtsakt, auf den AIPA aus 1977 ist der, glaube ich, der vorgesehen ist, dass der Präsident ohne den Kongress einzuschalten Maßnahmen erlassen kann, die sich in nationalen Notlagen mit Einfuhrmaßnahmen, Import, darum geht es, dass er sich mit Import auseinandersetzt. Also letztendlich so ganz weit weg, auch wenn wir die Minderheitsmeinung, abweichende Meinung von Kavanaugh lesen, ist das Ganze nicht. Also ich empfehle auch, sich die Ausführungen von Kavanaugh einmal genauer anzuschauen. Da wird sich umfassend auseinandergesetzt. Und das sind die Kernideen dann auch mit den Begriffen Regulate und Importation. Also es geht schon um Einfuhr, Ausfuhr und Zölle sind Mittel der Ein- und Ausfuhr. wenn jetzt im Nachgang gesagt wird, das war eigentlich klar, was da entschieden wird. Wenn man sich damit im Vorhinein schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, also so ganz eindeutig ist das für mich nicht gewesen.
Sie sprechen es ja schon so ein bisschen an, in der, wenn wir so wollen, restlichen westlichen Welt herrscht nach dem Urteil ja allgemeine Erleichterung. Also ne, der quasi royale Machtanspruch des US-Präsidenten würde endlich begrenzt. Der Rechtsstaat und auch Friedrich Merz hat es gesagt, die Gewaltenteilung in den USA würden doch noch funktionieren. Die New York Times hat das Urteil des Supreme Courts eine Unabhängigkeitserklärung genannt. Teilen Sie diese Erleichterung? Vielleicht auch, ich sag's mal deutlich, trotz allem, was danach vom Präsidenten und vom Vizepräsidenten über dieses Urteil gesagt worden ist?
Ich würde erstmal zurückhaltend sein. Das ist eine Entscheidung, eine sehr umstrittene Frage in einer für einige der Richter offensichtlichen Frage. Und die Richter sind ja vorher schon immer wieder in Lager geteilt worden. Erstmal die ganz konservativen Thomas und Alito und dann haben wir so eine Mitte, wo sich auch Roberts hin orientiert hat, wohl in den letzten Jahren. Barrett war schon kritisch aufgefallen bei der mündlichen Verhandlung, dass sie doch einiges nachgefragt hat.
Amy Coney Barrett, ja.
Ja, und bei Kavanaugh und Gorsuch war man sich nicht ganz sicher, aber man hat sie eben nicht, aus meiner Sicht jetzt, ich bin kein US-Verfassungsrechtler, ich verfolge es nur seit Jahren mit viel Interesse, glaube ich, nicht zu den Hardlinern gezählt. Sie sind zwar von Donald Trump ernannt worden, aber trotzdem muss man sagen, es sind hochintelligente, unabhängige Menschen und das ist eine Erfahrung, die wir auch in Deutschland machen. Wenn man jemanden in ein Amt ernennt, auch die deutschen Bundesverfassungsrichter, Richterin, fallen auf durch eine grundsätzlich ganz, ganz große Unabhängigkeit. Man kann sie nicht mehr den Parteien wirklich zurechnen, die irgendwo das Vorschlagsrecht gehabt haben. Soweit will ich jetzt bei den amerikanischen Verhältnissen nicht gehen, weil ich es schlichtweg nicht beurteilen kann. Aber es ist eine Entscheidung und es ist hin und her überlegt worden, aber das ist dann doch wohl zu weitgehend gewesen. Und unter Umständen hat man im Gericht gesehen, Achtung, wir müssen jetzt doch auch noch kritischer argumentieren. Schauen wir mal, wie die nächsten Entscheidungen aussehen. Ob auch andere außenwirtschaftlich relevante Entscheidungen in eine ähnliche Richtung gehen. Also nur mit einer Entscheidung jetzt die große Wende hier zu sehen in der US-Politik. Ja, natürlich, der Supreme Court, er funktioniert noch. Aber letztendlich wird er sich durchsetzen können. Und Sie haben es schon angesprochen, die Reaktionen, die da aus dem Weißen Haus gekommen sind, für mich, für eine ja westliche Wertegemeinschaft untragbar und unsäglich, wie sich Trump, aber auch wie sich Vance geäußert haben. Also eine teilweise persönliche Beleidigung, Diffamierung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans, eines hoch angesehenen, ja, des höchsten amerikanischen Gerichtes, das über die amerikanische Verfassung zu wachen hat und dann hier praktisch Korruption, ausländische Einflussnahme mit ins Spiel zu bringen. Wenn wir da auf die verfassungsrechtlichen Ideen zurückgehen, gegenseitiger Respekt, auch Akzeptanz, also das ist für mich auch sehr unappetitlich, das zu sehen, diese Ignoranz. Und ich finde, gerade dies sollte uns aufhorchen lassen, was die Zukunft angeht.
Aber kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Folgen des Urteils. Welche Zölle sind jetzt eigentlich vom Tisch? Und welche gibt's weiter?
Also diese Zölle, die an dem sogenannten Liberation Day querbeet, sie erinnern sich an diese große Tafel, die der US-Präsident im Rosengarten hochgehalten hat.
Wer erinnert sich daran
ja,
nicht?
Ja. Das sind letztendlich die Zölle, um die es in erster Linie hier gegangen ist. Wo keiner weiß, wie man auf diese Berechnung gekommen ist, einfach Zollsätze angenommen worden sind. Es geht nicht um Spezialzölle. Also zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie, die dürfte weiter von den spezifischen Zöllen erfasst sein. Die sind auf einer anderen Rechtsgrundlage. Wir kommen vielleicht noch auf die Rechtsgrundlagen, auf einer anderen Rechtsgrundlage erlassen worden.
Zu denen können wir eigentlich mal jetzt direkt kommen. Ne, weil eigentlich geht es ja jetzt darum, der Kongress könnte ja weiterhin Zölle verhängen. Das haben Sie ja schon gesagt, Zölle sind eben ein zulässiges Mittel. Es geht ja vor allem darum, dass nicht Donald Trump als US-Präsident selber jetzt einfach durch die Welt läuft und im Alleingang Zölle verhängt. Und trotzdem hat er noch am Freitag, also dem Tag des Urteils, einen neuen globalen Importzoll ausgerufen. Erstmal 10%, dann hat er vermutlich schlecht geschlafen, dann waren es 15% und sich jetzt dabei auf den Trade Act aus 1974 berufen. Was regelt jetzt dieses Gesetz? Gesetz? Und wieso ist dieses Gesetz für Donald Trump nicht ganz so schön wie das allgemeine Notstandsgesetz, das er vorher genommen hat?
Das allgemeine Notstandsgesetz vorher, das hat keine zeitliche Begrenzung vorgesehen und auch keine Höhenbegrenzung. Man ist da dann also, ja, Schweiz zum Beispiel auf einmal 39% gegangen, weil er ein schlechtes Telefonat mit der Staatschefin geführt hat, ganz genau. Und dann waren es 39%, hinterher ist man dann wieder auf 15 runtergegangen, also dieses wilde Hin und Her. Und das war alles gestützt letztendlich auf diesen AIPA. Der Präsident agiert in Notlagen. Bei diesem Section 122 kann der Präsident auch letztlich ohne den Kongress agieren. Also insoweit interessant, weiterhin eine sehr exekutive Befugnis. Aber es sind nur temporäre Zusatzzölle bis zu 15%. Darüber geht es nicht. Temporär heißt 150 Tage, das ist explizit festgelegt.
Okay, und gibt es jetzt auch sozusagen eine inhaltliche Beschränkung aus diesem Trade Act? Also kann Trump sich jetzt quasi nur noch auf, ich sag mal, wirtschaftliche Belange beziehen? Oder ändert das nichts daran, dass er jetzt auch, wenn ihm die Migrationspolitik eines Staates nicht passt, Zölle verhängen kann?
Wir haben, das muss ich vorwegschicken, erstmal bislang relativ wenig Erfahrung mit diesem 122er-Verfahren. Ich verstehe es so, dass reagiert werden kann auf kurzfristige makroökonomische Entwicklungen, makroökonomische Notlagen, und die müssen begründet werden. Letztlich also eine Begrenzung in der Sache. Wir können nicht, das wäre Ihr Ausgangspunkt gewesen, auf Gesundheitspolitik, zum Beispiel Migrationsprobleme und Ähnliches reagieren, sondern auf Zahlungsbilanzschwierigkeiten als Beispiel. Und damit dürfte vorprogrammiert sein, dass wieder die nächsten Klagen auch anhängig gemacht werden, weil letztendlich unter Umständen diese Tatbestandsvoraussetzung nicht erfüllt ist. Wir sind eigentlich insoweit in einer relativ stabilen Lage derzeit. Und ob dann gesagt werden kann, wir sind hier in einer makroökonomischen Notlage, ist die große Frage. Aber erstmal haben wir diese 15% Zusatzzoll für 150 Tage. Man kann auch auf andere Rechtsgrundlagen gehen, Section 232, Section 301, dann auf den grundsätzlichen Zollakt. Die anderen Bereiche sind dann etwas schwieriger tatsächlich zu fassen. Gucken wir uns zum Beispiel den 232er an, da geht es um National Security. Und wird tätig zunächst Department of Commerce. Und auf Vorschlag des Department of Commerce kann dann der Präsident agieren. Natürlich ist das ein Zusammenspiel und da haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel im Bereich Stahl und Aluminium oder auch Automobile, sind unsere Erfahrungen zuletzt gewesen, tätig zu werden. Beim 301 ist es ein Zusammenspiel. Also es ist nicht.
Aber Sie sagen es schon, es wäre ein Zusammenspiel. Ne? Es wäre eben nicht mehr Donald Trump alleine, weil er schlecht geschlafen hat. Ja.
Es kann nicht morgens um 4 Uhr dann getwittert werden, ab sofort findet dies oder jenes statt. Oder es wäre dann wieder eine verfahrensrechtliche Problematik, eine Problematik der oder Missachtung der Verfahrensvorgaben. Beim Section 301, da geht es um die Verletzung internationaler Handelsregelungen. Nur wieder als Beispiel, das ist der Bereich, auf den die China-Zölle seit 2018 zum Großteil gestützt werden. Also wir gehen in unterschiedliche Rechtsgrundlagen mit entweder Sektoren oder Ländern rein.
Und das ist ja nun wirklich das, was die Wirtschaft am allerwenigsten haben möchte, ne? Nämlich diese völlige Unsicherheit und dieses völlige Chaos, in das jetzt ja auch das Supreme Court-Urteil die Welt im Prinzip wieder gestürzt hat, oder? Ich glaube, wir kommen jetzt einmal zu dem Zollabkommen, auf das sich ja eigentlich die EU und die USA im vergangenen Sommer geeinigt hatten. Das sollte eigentlich am heutigen Dienstag jetzt verabschiedet werden. Das ist jetzt ausgesetzt worden. Vielleicht noch mal kurz, was stand da eigentlich noch mal drin und wieso hat das EU-Parlament das jetzt abgesagt?
Letztendlich, dass US-Waren grundsätzlich zollfrei in die Europäische Union reinkommen und wir einen Einfuhrzoll für europäische Waren in die USA in Höhe von 10% haben. Also ganz stark kritisiert wurde das Ganze aus dem Gesichtspunkt, dass wir eben hier auch eine große Ungleichheit haben. 10% Einfuhrzoll auf der anderen Seite, auf der einen Seite, 0% auf der anderen Seite. Aber ganz, ganz großes Problem hier auch, aus meiner Sicht eine eklatante Missachtung des Welthandelsrechts, auch mit unterstützt durch die Europäische Union, muss man schlichtweg so sagen. Die Europäische Union hat sich hier über WTO-rechtliche Vorgaben hinweggesetzt. Das Kernprinzip der Welthandelsordnung, des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens ist, dass ein Staat alle anderen Handelspartner gleich behandelt. Das Prinzip der Meistbegünstigung steht gleich in Artikel 1 des GATT drin. Und wenn die Europäische Union den USA eine Wareneinfuhr von 0% ermöglicht, anderen WTO-Mitgliedern aber nicht, dann liegt hier der Verstoß auch seitens der Europäischen Union oder Missachtung dieses Meistbegünstigungsprinzips auf der Hand. Jedenfalls hatte man sich darüber schon so ein bisschen gefreut, hat gesagt, wir haben den Deal abgeschlossen. Dieser Deal ist kein völkerrechtlich verbindliches Abkommen. Muss man auch sagen, dass das Ganze eine gewisse Halbwertszeit hat. Darüber sind sich jedenfalls die Personen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, relativ sicher gewesen. Und wir sehen es jetzt, dass trotz dieser 10%, die angekündigt waren, jetzt auf einmal ein wahrscheinlich zusätzlicher Basiszollsatz von 15% erhoben werden soll. Also man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Da gibt es auch keine, soweit ich es gelesen habe, keine konkreten Antworten bislang. 10% plus 15% Fragezeichen. Bei Waren, die eh schon über 10% drüber angesiedelt waren, kommen da auch nochmal 15% drauf. Fragezeichen, wie lange gilt das Ganze? 150 Tage? Fragezeichen. Aus diesem Gesichtspunkt auch sagt das Europäische Parlament, wir setzen diese Diskussion derzeit aus, bis da überhaupt eine Klärung stattgefunden hat.
Während die Wirtschaft sich offenbar die Haare rauft und sagt, also uns wäre es jetzt immer noch lieber, wir hätten den Deal und damit Sicherheit als dieses Chaos.
Ja, ist genau der Punkt, den Sie gerade gebracht haben. Unsicherheit ist eigentlich die größte Problematik für die Wirtschaft. Ich hatte es eingangs auch schon gesagt, mit Zöllen ist ursprünglich immer die Vorstellung gewesen, sie werden langfristig angewandt, sie sind vorhersehbar, man kann sie einpreisen. Aber seitdem keiner weiß, welcher Zollsatz morgen gilt. Und das ist jetzt letztlich durch die Entscheidung vom letzten Freitag nochmal wieder provoziert worden. Besteht immer mehr Unsicherheit für die gesamte Wirtschaft, für die gesamte Import-Export-Wirtschaft.
Findet sich eigentlich in dieser Entscheidung irgendetwas zu den Konsequenzen der Entscheidung? Also denn ich meine, es sind ja auch schon eine Menge Zölle angefallen und gezahlt worden, hunderte Milliarden offensichtlich. Und jetzt ist am Dienstagmorgen über die Ticker gelaufen, dass es schon die erste Klage gibt, nämlich FedEx klagt schon auf Rückzahlung der gezahlten Zölle. Glauben Sie, irgendjemand kann im Moment irgendwas dazu sagen, was aus den schon gezahlten Zolleinnahmen wird?
Aus den gezahlten Zolleinnahmen, das ist also nichts ganz Ungewöhnliches, dass Zölle wieder zurückerstattet werden im Anti-Dumping-Bereich. Zum Beispiel, wenn wir dort das Verfahren laufen haben mit der Begründung oder der Argumentation, Anti-Dumping-Zölle sind rechtswidrig erhoben worden und die Kläger sind da erfolgreich, dann findet auch immer wieder eine Rückerstattung statt. Also, dass hier tatsächlich es zu Rückerstattungen kommt, das dürfte nichts ganz Außergewöhnliches sein.
Nur der Umfang ist wahrscheinlich ziemlich außergewöhnlich, ne?
Wir sind irgendwo geschätzt 150 bis 175 Milliarden. Ist wahrscheinlich auch selbst für den US-Haushalt keine Kleinigkeit. Aber dann müssen wir uns auch anschauen zu dem Verfahren. Wer kann sich letztendlich das erlauben, hier in sehr kostenspielige Verfahren hineinzugehen? Das sind wieder die Wirtschaftsunternehmen. Je größer, umso problemloser ist das Ganze. Sie hatten gerade schon FedEx angeführt. Wie sieht es aus mit kleinen Unternehmen, die auch von den Zöllen doch durchaus belastet worden sind? Können die sich diese langwierigen verwaltungsrechtlichen, verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen erlauben? Und letztendlich überlegen wir uns nochmal, wer sind eigentlich die Leidtragenden gewesen der US-Zölle?
Die Verbraucher.
Zu einem ganz, ganz großen Teil letztendlich an die Konsumenten weitergegeben worden. Die Konsumenten werden hier nicht geltend machen können, dass sie letztendlich irgendwelche Rückzahlungsansprüche haben. Das heißt, die Profiteure sind unter Umständen die Unternehmen, die nachweisen können, dass tatsächlich zu viele Zölle, zu hohe Zölle aufgrund falscher Rechtsgrundlage erhoben worden sind. Unter Umständen erlauben die es sich dann auch mittelbar, hier die Rückerstattung wieder an die Konsumenten weiterzugeben, aber daran glaube ich noch nicht. Also das erleben wir doch eigentlich höchst selten. Ist zwar die Theorie auch bei Subventionen, dass Subventionen letztendlich irgendwo weitergereicht werden an Verbraucher, aber bei den Zöllen sind es erstmal jetzt die größeren Importeure, die hier wahrscheinlich relativ einfach nachweisen können werden, dass sie zu viel gezahlt haben.
Herr Professor Bungenberg, das Urteil des Supreme Courts ist, wir sprechen jetzt am Dienstagmittag, jetzt schon ein paar Tage her, und trotzdem ist noch alles voller Chaos, wie eigentlich meistens seit Trump 2, muss man ja sagen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns und für uns so viele lose Fäden zu entwirren.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das Gesellschaftsrecht bekommt Nachwuchs, eine ganz neue Gesellschaftsform, nämlich mit der das Verantwortungseigentum umgesetzt wird. Das Bundesministerium der Justiz hat ein Rahmenkonzept für eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen erstellt. Uns liegt die vor. Es geht da um die GmbV. Diese Debatte wabert schon ein bisschen länger und wir wollen euch heute auf den Stand bringen. Und dafür habe ich Hilfe in der Leitung, nämlich Professor Anne Sanders von der Uni Bielefeld. Mit ihr habe ich schon früher über dieses Thema gesprochen. Sie ist Teil einer Arbeitsgruppe, die dazu einen Gesetzentwurf mal vorgestellt hat und Mitglied im Kuratorium der Stiftung Verantwortungseigentum, also prädestiniert, uns das Thema zu erklären. Willkommen, Frau Sanders.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Dann einmal ganz zu Fuß vorab. Wir haben Stiftungen, wir haben Genossenschaften, wir haben gemeinnützige Gesellschaften. Welches Problem soll denn nun die GmbV lösen?
Ja, also Sie haben schon ganz richtig gesagt, dass es um eine neue Rechtsform als Wahlmöglichkeit geht. Und die Unternehmer, die sich das wünschen, dass diese Rechtsform kommt, möchten ihre Unternehmen langfristig ausrichten. Sie wollen sie unabhängig halten und sie wollen ihre Nachfolge erleichtern. Ja? Und mit all den Rechtsformen, die Sie eben genannt haben, geht das schon, aber es geht eben nur so halb und es geht ein bisschen krückenmäßig. Und die Idee ist, machen wir das doch einfacher. Die Leute wollen das ja eh machen. Sollen sie es doch einfacher und unbürokratischer hinkriegen können.
Mhm. Und für wen ist jetzt so eine GmbV dann sinnvoll? Gibt es irgendwie ein Beispiel? Können Sie sowas nennen? Irgendeinen Fall, bei dem man sagt, so da wünsche ich mir jetzt eine GmbV und alles andere geht nicht?
Mache ich. Also vielleicht zunächst mal einen kleinen Schritt zurück. Was ist eigentlich der Kern der Idee? Der Kern der Idee ist, dass die Personen, die eine Gesellschaft mit ihren Stimmrechten kontrollieren, also zum Beispiel die Gesellschafter in der GmbH, die haben ja Stimmrechte, ne? Und diese Personen sollen im Konzept der GmbV keinen Zugriff auf die Gewinne des Unternehmens haben können. Warum machen die das? Die wollen zwar gut bezahlt werden für ihre Arbeit und das geht auch, aber die Idee ist, dass die Anreize für die Entscheidungen im Unternehmen eben nicht aus der Gewinnmaximierung kommen sollen oder daraus, dass man das Unternehmen mal teuer verkaufen will, sondern dass man das Unternehmen eben langfristig aufstellen will. Und das ist vielleicht nicht der richtige.
Also das Gegenteil von so einem Startup, wo man jetzt sagt, da kommt jetzt jemand rein und der macht das dann groß, verkauft das und nimmt dann Cash dann gut ab und kann sich eine Insel kaufen und den Rest des Lebens nicht mehr arbeiten. Das will man vermeiden.
Ganz genau. Und es gibt eben auch junge und es gibt ältere Unternehmen, die genau sagen wollen, wir wollen ein Statement machen, dass wir gerade das nicht unser Weg ist, sondern dass unser Weg eben nicht der Verkauf zum eigenen Vorteil und nicht die Gewinnmaximierung sein soll. Vielleicht ein paar Beispiele jetzt. Vielleicht kennen Sie Bosch, ne? Bosch und Alnatura kennt man vielleicht so. Das sind größere Unternehmen. Dann gibt's aber auch zum Beispiel Haferkarte. Wenn man gerne Porridge an Bahnhöfen isst, kennt man das vielleicht.
Oh ja.
Das ist auch ein Unternehmen in dieser Form, ja. Oder auch die Suchmaschine Ecosia. Vielleicht kennt die auch der ein oder andere in der Zuhörerschaft. Das ist eine unabhängige europäische Suchmaschine, die mit ihren Gewinnen Bäume pflanzt auf der ganzen Welt. Und die eben mit ihrer Form sozusagen zeigen will, wir bleiben unabhängig, wir verkaufen uns und unsere Daten nicht in ein paar Jahren an Google oder sonst wen, sondern wir bleiben unabhängig und wir haben eben diese Ausrichtung. Ne? Dann gibt's in Dänemark börsennotierte Unternehmen, die mehrheitlich von Stiftungen kontrolliert werden, also zum Beispiel Carlsberg kennt man von Bier, Maersk, das kennt man von so Schiffscontainern, Novo Nordisk, das kennt man von Abnehmspritzen zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und in den USA gibt's einen Outdoor-Bekleidungshersteller Patagonia zum Beispiel. Ne? Die haben alle diese Idee, die ich vorhin vorgestellt habe, ne? Also die Kontrollierenden haben keinen Zugriff auf die Gewinne. Das haben die alle gemeinsam, aber sie machen es auf total verschiedene Weisen rechtlich.
Auf welche Weise machen die das denn?
In Dänemark macht man es mit Stiftungen. Ne? In Deutschland macht man es teilweise mit Stiftungen, große Unternehmen, aber auch mit GmbH-Konstruktionen. Und diese GmbH-Konstruktion muss man dann relativ aufwendig mit Stiftungen verdauern, weil diese Vermögensbindung, nennen wir das, also diese Trennung der Gewinnrechte von den Stimmrechten, weil die eben dauerhaft sein soll und unumkehrbar, muss man das dann eben doppelt absichern und das ist ziemlich kompliziert. Und gerade damit kleinere Unternehmen, die sich zum Beispiel so eine große Konstruktion mit mehreren Stiftungen, wie zum Beispiel bei Bosch, nicht leisten können, damit die das auch einfach machen können, will man jetzt eine eigene Rechtsform machen und sagt, okay, die gründe ich einfach, dann habe ich diese Konstruktion fest vorliegen, muss ich nicht groß zum Anwalt gehen und dann habe ich sie.
Also ein Konzept, was Unternehmungen ermöglicht, die wir gut finden, die vielleicht mehr verfolgen, als nur Profite zu generieren. Wie bewerten Sie denn jetzt das Rahmenkonzept, was vorliegt. Ist das ein guter Weg? Wo gibt es da vielleicht noch Kritikpunkte, Sachen, die Sie sich wünschen? Oder ist das eigentlich schon ein ganz guter Entwurf? Also Entwurf, es ist ja nur so ein, um das mal kurz zu erläutern, dieses Rahmenkonzept, das sind ja nur so ein paar Stichpunkte letztendlich. Ne? Also was soll das alles enthalten, dieser Gesetzentwurf? Also noch nicht mal Eckpunkte, glaube ich. Oder vielleicht sowas wie Eckpunkte, aber jedenfalls kein Referentenentwurf. Trotzdem kann man ja ein bisschen ablesen, was da drin enthalten sein soll. Wie schauen Sie da drauf?
Also ich freue mich erstmal total, dass die Diskussion vorangeht. Also dass man einfach da mal einsteigen kann. Und ich finde es total super. Wir denken ja jetzt im Moment alle darüber nach, lass uns doch mal ein bisschen mutiger sein als Juristen. Lass uns doch mal was Neues ausprobieren, um auch aus, ja, einfach auch innovativer zu sein. Insofern finde ich das super, dass das da vorangeht. Ich habe allerdings so ein paar Punkte, die ich nicht so gut finde. Durchaus anerkennenswert und nachvollziehbar finde ich, dass sie es im Genossenschaftsrecht jetzt stark verankern wollen. Das ist für die, damit kann man die Governance ganz gut verankern und auch die Absicherung dieser Vermögensbindung. Also, dass das nicht eine Luftnummer ist, sondern dass man da auch drauf vertrauen kann. Nicht so ganz überzeugt mich, dass der Entwurf jetzt sehr eng in der Finanzierung sein soll. Also, man kann da praktisch nur mit festverzinslichen Darlehen die Finanzierung der Unternehmen machen. Und gerade für junge Unternehmen könnte das echt schwierig werden. Mhm. Und was ich dann noch ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie drin stehen haben in dem Eckpunktepapier, dass es eine Erbersatzsteuer geben soll für diese Unternehmen. Und das halte ich für sehr schwierig, weil eine Erbersatzsteuer haben wir bisher eigentlich nur für Stiftungen und Vereine, die Familien alimentieren. Und das ist ja hier eine ganz andere Situation. Also deswegen finde ich, dass man da nochmal drüber nachdenken sollte.
Was ist das mit der Erbersatzsteuer? Da ist so ein Abschnitt da drin, den habe ich mir, glaube ich, dreimal durchgelesen und ihn nicht verstanden. Das müssen Sie mir mal zu Fuß erklären, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber jedenfalls, ich bin zu doof dafür.
Ich wahrscheinlich auch, denn ich kenne mich im Steuerrecht nicht so gut aus. Also die Idee ist im Grunde, also die Erbersatzsteuer, habe ich eben schon gesagt, wurde mal geschaffen, damit man nicht sozusagen sein Geld als Familie in so einer Stiftung parkt und damit dann seine Kinder alimentiert, die daraus immer Geld kriegen. Mhm. Aber es gibt nie einen Abgang, sodass man nie Erbschaftssteuer bezahlen muss.
Ja. Ne,
weil die Stiftung ist ja ewig. So. Unsere GmbV ist ja etwas, wo es auch keine Erbgänge dann gibt, weil die Leute als Mitglieder einfach ein- und austreten und nicht sozusagen vererben. Aber die haben ja niemals einen finanziellen Vorteil von diesem Unternehmen. Das Vermögen bleibt ja da drin gebunden. Ja. Deswegen ist die Situation eine völlig andere. Ich vermute, dass die Argumentation sein soll, na ja, wenn da ja sozusagen Unternehmen irgendwie dauerhaft betrieben werden, ohne dass da mal jemand was erbt, wird da Vermögen angesammelt, was man ja irgendwie abschöpfen muss. Aber das finde ich eine etwas eigenartige Vorstellung. Und deswegen glaube ich, dass das noch nicht so richtig überzeugt, diese Idee.
Ja, gut. Naja, wir sind ja noch im Frühstadium, aber ich könnte mir vorstellen, dass darüber tatsächlich gestritten wird, weil die Steuerthemen ja sowohl bei der Unionsseite als auch bei der SPD-Seite gewisse Reflexe und Neurosen auslösen kann, möchte ich fast sagen. Insofern könnte das ja tatsächlich noch ein harter Streitpunkt werden, oder?
Absolut. Natürlich, also der Koalitionsvertrag sieht vor, diese Unternehmen sollen in keiner Form finanziell, also steuerrechtlich bevorzugt werden. Also die sollen nicht finanzielle Vorteile dadurch bekommen, dass man diese Form wählt. Das ist klar. Man soll nicht Geld verdienen können, indem man in so eine Form geht. Das soll nicht sein. Andererseits sollen diese Formen aber auch nicht benachteiligt werden. Und wenn diese Form jetzt Erbschaftsersatzsteuer zahlen müsste und eine andere nicht, könnte das so eine Benachteiligung sein. Ja. Also deswegen sehe ich das durchaus kritisch. Überhaupt müssen wir uns natürlich fragen, ist die jetzige Situation, in der wir ja doch eher das Unternehmen eher ein bisschen schwieriger haben. Ist das jetzt eine gute Situation, um möglichst viele Steuern auf Unternehmen zu legen, und müssen wir nicht gucken, dass wir Unternehmertum stärken und nach vorne gehen? Ne?
Das ist ein Sound, der mir natürlich sehr gut gefällt. Jeder, der mich einigermaßen politisch einschätzen kann, weiß das. Insofern kann ich Ihnen da nur ausdrücklich recht geben. Ist das denn jetzt eigentlich ein innovativer Schritt, den Deutschland da geht, oder ist es was, was es im Ausland schon überall gibt und wir sind jetzt sozusagen, machen das jetzt nach?
Naja, also es gibt in Dänemark diese lange Tradition dieser Stiftungsunternehmen, und da hat das auch einen echt ökonomischen Vorteil, weil die Ökonomen in Dänemark sagen mir immer, keins dieser Unternehmen wie Carlsberg und Novo Nordisk hätte sein Headquarter heute noch in Kopenhagen, wenn es diese Stiftung da nicht gäbe. Die säßen jetzt in den USA oder sonst wo. Ne, also insofern ist das auch eine Frage von europäischer Souveränität, finde ich. Also eine genau solche Rechtsform, wie wir sie uns jetzt hier überlegen, gibt es noch nicht so richtig. Es gibt ein bisschen Vorläufer in Schweden. Aber es gibt inzwischen eine internationale Bewegung. Es gibt einen Koalitionsvertrag in den Niederlanden, der auch eine solche eigene Rechtsform schaffen will. Und im Konzeptpapier, im Report des Europäischen Parlaments zum 28. Regime, also zum Gesellschaftsrecht auf europäischer Ebene, steht auch drin, dass es Unternehmen auf europäischer Ebene möglich sein soll, langfristige Ausrichtungen zu wählen und eben Elements of Steward Ownership steht da drin, also Elemente dieses treuhänderischen Unternehmensverständnisses, wie es auch diesem Entwurf zugrunde liegt. Insofern würde ich denken, Deutschland steht hier an der Spitze einer Bewegung, hat viele internationale Vorbilder, aber kann auch hier echt in Europa sich an die Spitze auch eines Trends setzen.
Und dann ist das Ganze auch noch ein Beitrag zur europäischen Souveränität. Das macht uns natürlich alles sehr froh. Also doch irgendwo das ganz große Rad, was wir drehen.
Vielleicht schon, aber vor allen Dingen denke ich, ist das Ganze eigentlich eine freiheitliche Idee. Das ist nicht das richtige Konzept für jeden. Jeder sollte die Unternehmensform wählen können, die er will. Und diese Form hier ist nicht die, die sich jeder wünscht, aber die, die sie sich wünschen, sollten sie wählen können.
Sehr schön. Wunderbares Schlusswort, Frau Sanders. Ganz vielen Dank. Wir sprechen uns dann hoffentlich wieder, wenn das ins Gesetzgebungsverfahren geht und wenn dann gestritten wird um Ideologien und um Ideen. Wunderbar.
Vielen Dank.
Wie meinen?
Zur Stunde werden mehrere Wohnungen in Berlin durchsucht wegen Hass im Internet. Ich zitiere mal aus einer Mitteilung, die der Tagesspiegel geschrieben hat. Auf ihrem WhatsApp-Kanal verbreiteten die Beamten ein zusammengeschnittenes Video der Durchsuchung in Berlin. Hier ist also gerade einiges los. Sie laufen also quasi mit einer Handykamera durch die Wohnung. Naja, wenn es also gleich bei mir klingelt, ist das entweder DHL oder das BKA.
Hast du dich wieder daneben genommen, Hendrik?
Ich versuche mich immer ein bisschen daneben zu benehmen. Mhm. Das ist so ein bisschen Teil meiner Bürgerpflicht. Wie auch immer, es gab Fälle, in denen der Staat die eigenen Grundrechtsverletzungen wieder einkassiert hat. Insofern kann man theoretisch auch von einer guten Woche für die Meinungsfreiheit sprechen, je nachdem, wie man darauf blicken möchte. Fall Nummer 1. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Ein Rentner hat Merz als Pinocchio tituliert. Die Polizei hat dann ermittelt. Darüber wurde berichtet. Es gab ziemlich früh dann von Juristenseite Einschätzungen, das sei ja nun wirklich keine Beleidigung, weder nach 185 noch nach 188. Und inzwischen, und das ist eigentlich das Bemerkenswerte an dem Fall, gibt es eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn. Und die machen dann eine Mitteilung darüber, was passiert ist. Also es gab dann irgendwie auf Facebook ein Posting darüber, dass der Bundeskanzler den baden-württembergischen Ministerpräsidenten besucht. Und darunter gab es dann 397 Kommentare und darunter war natürlich auch jede Menge Radau. Und da stand dann unter anderem in dieser Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft der Satz: Im Hinblick auf den medial diskutierten Beitrag eines Facebook-Nutzers mit dem Inhalt Pinocchio kommt nach Heilbronn, wurde das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit Verfügung vom heutigen Tage ebenfalls gemäß 270 Absatz 2 StPO eingestellt, weil es sich hierbei um eine von der Meinungsfreiheit gedeckte und damit zulässige Machtkritik handelt. Man versucht hier also ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Und hier habe ich eine Anekdote zu liefern. Ich war ja gestern Abend wieder in Berlin unterwegs, wie man das so macht. Und hier war so eine Preisverleihung unter Björn Steiger Stiftung. Das sind die, die im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, dass man hier rechtzeitig mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht wird, wenn es denn mal soweit sein sollte. Und die haben Journalistenpreise vergeben und ich sitze in dieser Jury damit drin. Also ich bekomme von denen kein Geld oder ähnliches, sondern das ist wirklich reines Ehrenamt. Und ich saß neben Wolfgang Kubicki. Und mit ihm sprach
ich natürlich. Was man halt so macht abends in Berlin.
Ja, aber der sitzt auch in dieser Jury drin. Mhm. Und wir sprachen dann natürlich auch wieder über Meinungsfreiheit.
Selbstverständlich.
Menschen interessieren sich für dieses Thema. Und er hatte dann gesagt, mich darauf aufmerksam gemacht, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Man kann ja als Verletzter Widerspruch einlegen und dann wird überhaupt nicht ermittelt. Er bekommt ja auch immer diese Mitteilung von der Staatsanwaltschaft über irgendwelche Verfahren, die da laufen, auch wenn das ihn angeht, weil er ja als Verletzter informiert wird. Und dann kann man nämlich Widerspruch einlegen. Das steht in 194 Satz 4 StGB. Die Taten nach den Sätzen 2 und 3 können jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn der Verletzte widerspricht. Heißt, in den Fällen, in denen es dann zu irgendwelchen Durchsuchungen kommt oder sowas, hat vielleicht auch jemand einfach nicht widersprochen. Und natürlich, als braver Journalist, habe ich natürlich auch gefragt, Herr Kubicki, haben Sie dann auch irgendwann mal gesagt, doch, der soll jetzt da aber bestraft werden? Er sagte, nein, nur in 2 Fällen hat er es gemacht, weil es um Bedrohung ging, also nicht um Beleidigung. Mhm. Da ging es auch um seine Kinder und so. Das ist irgendwie schon noch eine andere Kategorie. Aber das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Finde ich ganz witzig. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil man ja immer so das Gefühl hat, den Politikern läuft das so aus dem Ruder, wenn da irgendwie welche Durchsuchungen plötzlich stattfinden. Nein, man kann da durchaus auch etwas gegen tun. Es gibt allerdings kein zentrales Schutzschriftenregister wie jetzt im gewerblichen Rechtsschutz oder so. Also man kann jetzt nicht hinterlegen,
noch irgendwo nicht.
Bei mir
ja.
Bitte nie ermitteln.
Ja.
Das wäre sonst ganz sinnvoll. Aber das wäre vielleicht mal ein Reformvorschlag für Jens Spahn.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht entwickelt sich das in den nächsten Jahren.
So, also wenn Sie das demnächst dann erleben in der rechtspolitischen Debatte, zuerst gehört haben Sie es bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Jetzt zum zweiten Fall. Es sind eigentlich drei Fälle, die jetzt kommen. Also der zweite Fall besteht aus zwei Fällen, das will ich damit sagen. Karlsruhe hat in zwei Fällen Verletzungen der Meinungsfreiheit festgestellt, bei denen es um vermeintlich beleidigende Äußerungen geht. Im ersten war das ein Vater, der mit dem Schulleiter über Corona gemeldet hatte. Kann man sich vorstellen, wie das sich entwickelt. Mhm. Der bemängelte also den Ausschluss seines Sohnes zum Präsenzunterricht. Ich verkürze das Ganze hier ein kleines bisschen. Er führte dann in der Nachricht aus, er werde sich dafür einsetzen, dass, Zitat, Amtsträger, die sich diesen faschistoiden Anordnungen nicht wie in § 36 beim Statusgesetz gefordert widersetzt, sondern diese unterstützt haben, persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Habe ich jetzt ein bisschen falsch schief zitiert, aber ich glaube, der Gist kommt rüber. Der Beschwerdeführer führte dann weiterhin unter anderem aus, dass sich sein Sohn einem faschistischen System und dessen Handlanger nicht beugen werde. So, dieser Mann wurde dann zweimal verurteilt zu einer Geldstrafe. Das Bundesverfassungsgericht sagte dann, das geht so nicht. Landgericht und Oberlandesgericht sind falsch davon ausgegangen, dass das hier, also die haben den Kontext in diesem Fall außer Acht gelassen. Also mussten die Umstände des Einzelfalls stärker in den Blick nehmen. Die Äußerungen waren in eine Nachricht eingebettet, in welcher der Beschwerdeführer Kritik an den damals im Schulbereich geltenden Schutzmaßnahmen zum Ausdruck gebracht hatte. Das ist das Wichtige, dass also beide Gerichte, Landgericht und Oberlandesgericht, nicht genug auf den Kontext geachtet haben. Und treue Hörer dieses Podcasts und vielleicht auch Leserinnen und Leser meiner Kolumne wissen, dass ich selbst auch schon mal mit so einem Fall zu tun hatte, wo ein Staatsanwalt meinte, mich wegen Volksverhetzung dran zu kriegen. Und auch dort wurde der Kontext außer Acht gelassen. Übrigens war der Kontext damals Kubicki. Jetzt schließt sich der Kreis. Egal, ich weiß
es ab. Es ist ein Traum. Aber jedenfalls ist es ja auch tatsächlich ein Klassiker, dass das Bundesverfassungsgericht zu strikte Verurteilungen wegen Äußerungsdelikten aufhebt. Ja. Mit der Begründung im Zweifel für die Meinungsfreiheit und mit der Begründung, guckt euch bitte den Kontext an.
Strukturell ja schon nicht anders denkbar, denn das Bundesverfassungsgericht wird ja nicht sagen, so hier ist aber zu viel Meinungsfreiheit, ihr müsst jetzt irgendwie schärfer urteilen, das wäre ja auch Quatsch. Also insofern ist das klar, dass das Bundesverfassungsgericht immer den Spin hat, aber ich fand es dann doch bemerkenswert. Im zweiten Fall war es so ähnlich, da ging es um eine Person, eine Rechtsanwältin, die als Verfahrenspflegerin bestellt war, angeschrieben hatte. Der war also untergebracht worden in einer Psychiatrie und der schrieb seiner Anwältin dann auch, hier verkürze ich grob, bitte nachlesen, wenn es euch um Details geht. Sie haben vereitelt, dass die unerträgliche Verfassungsrechtswidrigkeit der Vorgehensweise der Ärzte und der Richter richterlich festgestellt wurde und ich insoweit stigmatisiert wurde, bla 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 bla. Und dann steht da drin noch, darüber hinaus haben sie mit ihrer schlicht auf Illegalität basierenden Faulheit dafür gesorgt, dass sich der psychiatrische Mob, das ist wichtig, des Krankenhauses gestützt auf illegal vorgehende Uniformierte nach 2019 nochmals in 2022 wiederholen konnte und so weiter. Es ist ein bisschen wirr, Psychiatrie, man kann sich das glaube ich vorstellen. So und jetzt sollte dieses Schreiben dann, das ist ganz interessant, beim Amtsgericht eingereicht werden und von der Obergerichtsvollzieherin zugestellt werden an die Anwältin. Und die Obergerichtsvollzieherin sagte, nein, das ist Schmähkritik. Daraufhin gab es eine Beschwerde beim OLG und der Beschwerdeführer, also dieser Mensch, der da zwischenzeitlich in der Psychiatrie war oder auch noch ist, das weiß ich gerade nicht, der wollte, dass das dann zugestellt wird und eine Verpflichtung der Zustellung ausgesprochen wird. Und das OLG hat auch gesagt, nein, das geht nicht, weil es ist Schmähkritik und es gibt eine Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher, keine beleidigenden Inhalte zuzustellen. Das ist etwas, was die Gerichtsvollzieher sicherlich im Verhältnis zu X oder Facebook benachteiligt. Also die können nicht Beleidigungen zustellen. Bundesverfassungsgericht sagt dazu, diese Aussage mit dem psychiatrischen Mob, die OLG und Obergerichtsvollzieherin als Schmähkritik angesehen haben, muss kontextbezogen gedeutet werden. Also noch einmal, bitte auf den Einzelzusammenhang achten. Ist hier nicht genug passiert? Das beschränkte sich beim Oberlandesgericht darauf, dass man im Duden nachgeguckt hat, was Mob eigentlich bedeutet und dann gesagt hat, ja, ist wohl irgendwie beleidigend.
Das richtete sich ja nicht mal gegen die Anwälte. Ne? Also es ist wirklich komplett weird irgendwie. Der ganze Fall ist total weird und dass das durch zwei Instanzen gehalten hat, finde ich schon erstaunlich.
Also die juristische Kernfrage im Äußerungsrecht ist dann eben, ist es Beleidigung, wenn du sagst, der Mob darf mich nicht festhalten? Ist das konkret genug?
Die Soldaten sind Mörderrechtsprechung, ne? Also dann ist ja wieder die Frage, gegen wen richtet sich das überhaupt? Also ich finde, hier gibt es wirklich viele Argumente, um zu sagen, da hält nun wirklich keine Verurteilung für.
Ja, nun muss man sagen, davor gab es so eine Szenerie, wo er wohl immer umstellt worden ist. Das heißt, man könnte ja vielleicht doch einen Betrug herstellen, aber wie auch immer, man kann sich da sicherlich drüber streiten, wie man abbiegt, aber man muss es erörtern und das ist nicht passiert. Und das ist so ein bisschen wenn man eine Gemeinsamkeit dieser Fälle finden möchte, und ich finde, man sollte, dann muss man sagen, es wird immer wieder unterschätzt, sowohl in Debatten, sowohl auf Plattformen als auch bei Gerichten, wie wichtig der Kontext ist. Immer wieder Kontext.
Ja, und wie komplex es halt auch ist, ne? Also es reicht halt nicht, irgendwie ein böses Schimpfwort reinzuschreiben, dann hat man noch niemanden beleidigt. So funktioniert das eben nicht. Also das ist eine komplexe Geschichte, ob irgendwas eine Beleidigung ist oder auch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt.
So, und jetzt haben wir halt diese Feststellung vom Bundesverfassungsgericht, und ja, das ist so das, was passiert ist. Aber man kann natürlich auch wohlwollend sagen, immerhin gibt es das Bundesverfassungsgericht und holt die Kohlen dann aus dem Ofen.
So wohlwollend würde ich das durchaus sagen. Und das Bundesverfassungsgericht ist damit nicht alleine. Wir haben nämlich auch noch ein Entscheidungslandgericht Hamburg aus dieser Woche. Und das hat einen Eilantrag von Theo Müller zurückgewiesen. Das ist der Chef von Müller Milch & Co. Der hat sich gewehrt gegen Plakate der NGO Campact. Die haben ziemlich mobil gemacht gegen ihn seit ein paar Wochen. Also das ist noch freundlich ausgedrückt, muss man sagen. Vielleicht habt ihr diese Kampagne auch gesehen. Also da gab es zum Beispiel Plakate, auf denen stand dann über der Müller Milch alles AfD oder was. Und dann gab es so mit dem Milchreis stand jetzt mit AfD Geschmack. Hier ging es aber vor dem Landgericht Hamburg um ein Plakat, auf dem stand: Konzerngründer Theo Müller unterstützt die rechtsextreme AfD. Diese Vorwürfe, muss man sagen, sind nicht neu. Also seit Jahrzehnten wird dem Müller eine Nähe zu rechtem oder rechtsradikalem Gedankengut nachgesagt. Also es gibt wohl auch Kontakte zu Größen der neuen rechten Szene. Campact hat sich jetzt aber darauf gestützt, dass Müller die AfD-Chefin Alice Weidel gut kenne. Es gibt halt viele Bilder von den beiden gemeinsam, das stimmt auch. Und er soll eben auch der CDU, oder er hat der CDU in Sachsen dazu geraten, mit der AfD im Rahmen einer Minderheitenregierung zusammengearbeitet. Das hat Campact so ein bisschen gesagt für ihr Plakat, der unterstützt die AfD. Müller hat auf Unterlassung geklagt und hat gesagt, es sei eine unwahre Tatsachenbehauptung. Er erklärte, kein AfD-Mitglied zu sein, das auch nicht werden zu wollen, und hat sich zur CSU bekannt, der er seit vielen Jahren angehöre. Alice Weidel zu kennen, bestreitet er nicht, bezeichnet das aber immer als privaten Kontakt. Und er hat laut seinem Anwalt, der wird vertreten von Christian Scherz, auch glaubhaft gemacht, dass er niemals an die AfD gespendet hat oder sonst irgendwie die Partei finanziell unterstützt habe. Aber Landgericht Hamburg, und damit sind wir wieder beim Thema, hat gesagt, das sei eine zulässige Meinungsäußerung von Campact, die Müllers Persönlichkeitsrecht nicht verletze. Als Bezugspunkt hat es seine öffentliche Aussage genannt. Er sei irgendwas dazwischen gefragt, wie er dann sozusagen der AfD gegenüber stehe, als Beobachter oder als Sympathisant. Und das Landgericht hat eben auch gesagt, man müsse den satirischen Gesamtkontext der Kampagne berücksichtigen. Also zum Beispiel auch diese anderen Plakate, auf denen steht, alles AfD oder was. Wird wohl nicht mehr in
Kontext.
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil der Kontext ist schon echt weit weg, ne? Also wenn ich ein Plakat beurteile, die anderen aber vielleicht gar nicht sehe, finde ich schwierig, daraus einen Kontext zu machen. Ich finde einiges an dieser Entscheidung schwierig, muss ich sagen. Völlig unabhängig vom Ergebnis, denn ich muss sagen, ich finde diese Campact-Kampagne ganz toll. Aber bedauerlicherweise wird das juristisch nicht mehr geklärt werden. Denn Müller will die Entscheidung akzeptieren, obwohl es halt nur im einstweiligen Rechtsschutz war. Er hat gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank. Und deshalb will er das jetzt hinnehmen und wohl auch nicht mehr weiter dagegen vorgehen. Muss man ja auch mal sagen, nach den Hasstiraden des US-Präsidenten, wir hatten es vorhin, ist man für die Feststellung dieser Selbstverständlichkeit ja fast dankbar. Also wie gesagt, ich halte das persönlich für juristisch etwas schwierig, in Unterstützen eine reine Meinungsäußerung zu sehen und nicht zumindest mal einen Tatsachenkern. Aber wir haben jetzt das vierte, fast schon perfekte Beispiel. Für alle, die befürchten, man dürfe hierzulande seine Meinung nicht mehr sagen, darf man sogar auf Plakaten und sogar gegen die da oben, gegen einen sehr mächtigen und schwerreichen Mann.
Der Bundesinnenminister vollzieht eine Migrationswende. Allerdings meine ich nicht die große hin zu weniger Zuwanderung, sondern eine mit Blick auf Asylbewerber und die Frage, ob sie hierzulande arbeiten dürfen. Bei der Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, will Alexander Dobrindt nämlich eine Arbeitserlaubnis schon nach 3 Monaten festlegen.
Dass ich das noch erleben darf.
Ja, das sorgt für Kritik. Manche sprechen von einem Signal der Großzügigkeit, das damit in die Welt gesendet würde, Stichwort Pull-Faktoren.
Natürlich, da sind sie wieder, die Pull-Faktoren.
Solange Dobrindt kein Selfie macht, ist eigentlich noch alles in Ordnung, würde ich sagen. Aber jedenfalls die Kritik gibt es, unter anderem aus NZZ und so. Das heißt also natürlich aus eher rechtskonservativen Ecken. Dobrindt selbst sprach in der BAMS von einem Sofort-in-Arbeit-Plan. Und der sieht jetzt ungefähr so aus. Also aktuell ist es ja so, 6 Monate gibt es für Asylbewerber ein Arbeitsverbot, wenn sie in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen. Das hängt zusammen mit der Residenzpflicht, die ist geregelt 50 Asylgesetz, die läuft während des Verfahrens. Hintergrund ist so ein bisschen so alles, man soll den bitte erreichen können, wenn es irgendwie weitergeht. Und es gibt dann ein daran anknüpfendes Arbeitsverbot nach 61 Absatz 1 Asylgesetz. Das gilt für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. Nur ganz bestimmten Fällen kann man Ausnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit ermöglichen. Und die Idee ist jetzt, dass diese Anwesenheitspflicht und das Nichtarbeiten, dass das den Ablauf des Verfahrens beschleunigen würde. Die Idee ist sozusagen, dass die Rädchen des Verfahrens der Bürokratie in Deutschland rasend schnell arbeiten.
Richtig,
und der Asylbewerber dann bitte nicht gerade auf dem Bau irgendwo oder sonst wo rumhängen soll. Man kriegt ihn nicht zu fassen, sondern das soll, so, das ist natürlich Quatsch. Weil
der soll sich bloß nicht nützlich machen und sich vielleicht integrieren und Geld verdienen. Das ist einfach eine dumme Idee. So, jetzt machen wir das ja.
Ich habe das Gefühl, hier kommt ein bisschen Kommentarnote rein bei dir,
Pia. Nein, niemals.
Ich schildere jetzt erstmal nur, wie die Idee war. Und die Idee geht natürlich viel, weil die Verfahren nicht schnell laufen wie ein Rädchen, sondern langsam und holprig. Deswegen gibt es jetzt eben die neue Dobrindt-Idee. Die lautet ungefähr Arbeit statt Bürokratie. Leistungen werden dann auch angerechnet, also Sozialleistungen, die diese Bewerber sonst bekommen würden. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man gerade festgestellt hat, dass der Haushalt knapper ist, als man dachte. Was für den Haushalt 2025 zum Beispiel zutrifft. Der Staat gibt dann weniger aus für die, weil die ein bisschen selbst verdienen und das angerechnet wird.
Genau, also das Sofort-in-Arbeit-Programm finde ich übrigens auch ein sehr, sehr schönes Wort. Das soll aber offenbar nicht heißen, dass die Asylbewerber bleiben dürfen. Das, da liegt ja Dobrindt Wert drauf.
Natürlich, also Dobrindt hat deutlich unterstrichen, weil er natürlich auch weiß, von welcher Ecke er dann Kritik bekommen wird, dass das jetzt kein Aufenthaltsrecht bedeutet, dass abgelehnte Asylbewerber weiterhin ausreisen müssen und dass das auch die Arbeitgeber wissen müssen, wenn sie denn Leute da einstellen, die sich für Asyl beworben haben. Das Ganze hängt auch zusammen mit einer anderen Kritik an Dobrindt. Es wurden ja gerade die freiwilligen Sprachenintegrationskurse gekürzt, Stichwort Staatskosten, das ist eine Entscheidung vom Februar. Und auch hier kann man jetzt ein schönes Wort bilden, nicht nur Arbeit statt Bürokratie, sondern auch Arbeit statt Integrationskurs. Denn die Argumentation lautet tatsächlich ja, wenn die arbeiten, dann integriert man die ja irgendwie. Naja, gut. Also nicht arbeiten dürfen übrigens weiterhin Asylbewerber, die nicht am Verfahren mitwirken, also ihre Identität verschleiern etc. Die müssen dann also weiter in ihren Unterkünften hocken und dürfen auch nichts tun.
Zum Schluss habe ich noch was Royales dabei. Und bei diesem Thema müssen wir vielleicht auch schon wieder Acht geben. Jetzt könnten wir die englischen Ermittlungsbehörden an den Hals kriegen. Es soll nämlich kurz nochmal um die Verhaftung von Ex-Prinz Andrew gehen. Also genauer gesagt jetzt noch Andrew Mountbatten-Windsor. Vor allem um einen Gastbeitrag von Bernhard Scheitzel, den er diese Woche für Beck aktuell geschrieben hat. Mit echt viel Mehrwert. Ich habe den mit großer Freude gelesen, wollte den euch unbedingt mitbringen. Er hat aufgeschrieben, weshalb genau gegen Andrew jetzt eigentlich ermittelt wird, warum es bisher keine Anklage gegen ihn gibt und warum das auch ziemlich unwahrscheinlich ist, dass eine Jury ihn überhaupt so bald zu Gesicht kriegen würde, selbst wenn er angeklagt werden würde. Den Artikel packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ich spoilere nur mal ein ganz kleines bisschen. Der Strafverhalten für das Delikt Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt, also es geht ja bei Andrew gerade nicht darum, dass er irgendwelche, keine Ahnung, Minderjährigen belästigt haben soll oder so, sondern in diesem Fall geht es ja tatsächlich darum, dass er als Handelsbeauftragter Geheimnisse verraten haben soll. Und dieser Strafrahmen reicht von Sozialstunden bis lebenslang. Das ist wirklich mal fein. Und dieses Delikt, wegen dem immerhin mehrere Wohnsitze durchsucht worden sind, ist nicht mehr gesetzlich geregelt. Und laut dem Autor des Beitrags bei Beck aktuell so schwammig, dass der Court of Appeal schon mehrfach zur restriktiven Anwendung gemahnt hat. Und dann gibt es noch ein Gesetz, auch sehr interessant, der Contempt of Court Act, der jede Berichterstattung unter Strafe stellt, die den ordnungsgemäßen Verlauf eines Strafverfahrens beeinträchtigen könnte. Tatsächlich müsst ihr mal darauf achten, sind diese Artikel zum Teil sehr schwammig geschrieben. Und das liegt eben an dieser Vorschrift, denn Great Britain dürfen Journalistinnen und Journalisten sehr beschränkt nur quasi über Verdachtsfälle berichten, weil die künftige Jury nicht beeinflusst werden soll. Alles super interessant. Mehr spoilere ich jetzt nicht weiter. Ist echt ein spannender Artikel. Packen wir euch in die Shownotes. Schaut rein. Ihr wisst ja, Jurawissen für die Kneipe. Wenn es mal wieder heißt, du bist doch Juristin, sag doch mal. Das ist ja so ein bisschen der Hintergedanke in diesem Podcast.
So, damit sind wir durch. Wir entlassen euch jetzt in den Frühling. Sucht ein bisschen nach Sommerlochtierchen, ob es nun Gorillas sind oder was waren das bei dir? Der Affe Punch, ne?
Ja, der Affe Punch, selbst nicht gemerkt. Ja. Geht nicht also, zu Ikea, denn da findet ihr den Stoffaffen nicht mehr, der ist ausverkauft. Ich weiß nicht, ob auch in Deutschland, aber in vielen Ländern dieser Welt.
Das ist die Art von Nutzwert, die unsere Hörerinnen und Hörer brauchen. Ja,
dieses
sehr gut.
Internet, genau. So, habt eine ganz tolle Woche. Bleibt uns dran.
Schreibt uns an, gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Wir machen das gar nicht mehr. Ihr kennt die Adresse, ihr wisst wie das läuft. Ihr könnt euch melden. Und zum Schluss sagen wir Danke an die Redaktion Jonas Scherne und Janina Schäffer von Beck Aktuell und unserem Produzenten in München Matthias Pleetz von Media Carrots. Bleibt uns gewogen. Tschö.
Wir freuen uns, wenn ihr es tut.